Willkommen zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Freundschaften sind für unser aller Leben zentral. Mit FreundInnen verbringen wir unsere Freizeit. Sie geben uns Halt in schwierigen Zeiten, mit ihnen lachen und weinen wir. In digitalen sozialen Netzwerken inszenieren wir Freundschaften. Hier zählt oft weniger die Qualität, sondern die Quantität. Von möglichst vielen digitalen FreundInnen versprechen wir uns soziales Kapital. Freundschaft ist aber nicht nur eine soziale, sondern auch eine historische Kategorie. Über Freundschaftsbeziehungen in der spätantiken römischen Gesellschaft spreche ich heute mit Seraina Ruprecht. Mein Name ist Miriam Janett und ich freue mich, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Seraina, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Miriam, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Seraina Ruprecht ist promovierte Historikerin und forscht und lehrt zur römisch-griechischen Geschichte. Nach einem Forschungsaufenthalt am Queen's College in Cambridge als Early Postdoc Mobility Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds arbeitet sie seit August 2021 als Assistenzdozentin für antike Kulturen und antike Konstruktionen an der Universität Bern. Die Dissertation von Seraina Ruprecht mit dem Titel «Unter Freunden – Nähe und Distanz in sozialen Netzwerken der Spätantike» ist 2021 in der Reihe Vestigia des CH Beck Verlags erschienen. Die Studie nimmt das Konzept der Freundschaft im Römischen Reich im 4. Jahrhundert nach Christus in den Blick. Dies war eine Zeit, in der das Reich stark im Umbruch war. Mit Kaiser Konstantin breitete sich das Christentum rasch aus. Politische Hierarchien und Netzwerke änderten sich. Seraina Ruprecht zeigt in ihrer Dissertation auf, wie zentral Freundschaften waren, um soziale Positionen zu sichern und gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Bevor wir über die damalige Philia sprechen, zuerst unsere traditionelle Einstiegsfrage. Seraina, wieso bist du Historikerin geworden?
Ja, ich habe mich schon immer für andere Kulturen interessiert, in meinem Fall vor allem die Antike. Schon als Kind bin ich gerne auf archäologische Ausgrabungsstätten gegangen und ich hatte Freude am Geschichtsunterricht. Und es war eigentlich früh klar, dass ich das nicht nur studieren möchte, sondern dass ich auch beruflich etwas mit Geschichte machen möchte. Ich finde die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wichtig, weil sie eben immer auch Auseinandersetzung mit der Gegenwart ist. Indem man sich mit vergangenen Kulturen und Gesellschaften beschäftigt, gewinnt man auch einen reflektierteren Blick auf die Gegenwart. Das ist mit ein Grund, weshalb mir meine Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern weshalb ich sie auch für sinnvoll und wichtig erachte.
Vielen Dank, Seraina. Deine Dissertation, die handelt von Freundschaftsbeziehungen der römischen Oberschicht im 4. Jahrhundert. Du sagst, dass Freundschaftsnetzwerke zentral waren für den Zusammenhalt der spätantiken Gesellschaft. Könntest du erklären, was du genau damit meinst?
Ja, also dazu muss man sagen, dass das Römische Reich ein sehr großes Territorium umfasste, eigentlich den gesamten Mittelmeerraum. Aber im Vergleich mit modernen Staaten bestanden nur relativ geringe Verwaltungsstrukturen. Zwar wurde im 4. Jahrhundert, also die Zeit, die ich betrachte, erste Schritte unternommen, um diese Verwaltung auszubauen. Dennoch lief sehr viel von dem, was heute wahrscheinlich staatlich organisiert wäre, über persönliche Beziehungen. Neben Verwandtschaftsbeziehungen waren besonders Patronage und Freundschaft von zentraler Bedeutung. Einfachere Leute, also Handwerker und Kleinbauern, stellten sich in den Schutz von mächtigen Patronen. Aber auch für die Angehörige der sozialen Elite war die Einbindung in Freundschaftsnetzwerke wichtig. Diese Netzwerke, die beschränkten sich nicht auf einzelne Städte, sondern sie verbanden die Eliten des Imperium Romanum auch translokal über weite Distanzen. Von diesen Beziehungen zeugen zahlreiche erhaltene Briefe. Wichtig ist vielleicht anzumerken, auch im Vergleich zu heute, dass Freundschaftsbeziehungen nicht zwingend egalitär sein mussten. Es gab zwischen den sozialen Eliten teilweise große Rangunterschiede. Die Beteiligten waren sich dessen bewusst, sie bezeichneten sich aber dennoch als Freunde. Und auch im Gegensatz zum heutigen Verständnis von Freundschaft beruhte die lateinische Amicitia und die griechische Philia weniger auf einer emotionalen Verbundenheit als vielmehr auf der Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Freundschaft war so quasi ein ungeschriebenes Regelwerk, wie man sich gegenseitig half. Und Freunde halfen einander in wirtschaftlichen, in juristischen, aber auch in politischen Angelegenheiten. Besonders wichtig war es auch, Freunde zu haben, wenn man eine Karriere in der Ämterhierarchie des Imperium Romanum anstrebte. Also wenn man sozial aufsteigen wollte, brauchte man zwingend die Empfehlung von einem einflussreichen Freund.
Diese gegenseitige Unterstützung ist jetzt doch ein Stück weit weg von unserem, ich würde mal sagen, altruistischen Freundschaftsideal, das wir heute haben. Man kann also sagen, dass Freundschaften damals eine konkrete zweckgebundene und öffentliche Funktion hatten. Und eben dies unterscheidet sich doch stark von unserem gegenwärtigen Verständnis von Freundschaften. Heute richten sich diese, zumindest hier bei uns in den westlichen Gesellschaften, idealiter vordergründig nicht einem bestimmten Nutzen aus. In der Umgangssprache bezeichnen wir Absprachen unter Freunden als Vetterli-Wirtschaft und in der Wirtschaft fallen sie sogar unter das Kartellverbot. Deine Studie zeigt uns sehr schön auf, dass das in der Antike anders war. Freundschaft ist also nicht nur eine kulturelle, sondern eben auch eine historische Kategorie. Was waren für dich die Herausforderungen bei der Analyse der Freundschaftsbeziehungen in deinem Untersuchungszeitraum?
Ja, also für antike Verhältnisse sind Freundschaftsbeziehungen verhältnismäßig gut dokumentiert. Es haben sich zahlreiche Briefsammlungen aus dem 4. und auch aus dem 5. Jahrhundert erhalten, die Existenz von Freundschaftsnetzwerken belegen und die auch Aussagen über die Funktionsweise dieser Beziehungen zulassen. Vielleicht ein Beispiel: im Zentrum meiner Arbeit stand ein Rhetoriklehrer namens Libanius, der aus dem syrischen Antiochia stammt und von dem wir über 1500 Briefe erhalten haben. Daneben hat Libanius auch noch eine ausführliche Autobiografie geschrieben und zahlreiche Reden hinterlassen. Und auch aus diesen Schriften lassen sich viele Informationen über persönliche Beziehungen ziehen. Daneben habe ich auch noch Korrespondenzen von christlichen Bischöfen untersucht, von denen jeweils auch so 200 bis 300 Briefe erhalten sind. Insgesamt kam so eigentlich ein ganz ansehnliches Quellenkorpus zusammen. Einschränkend muss ich aber sagen, dass die meisten Beziehungen immer nur aus einer Perspektive dokumentiert sind. Das heißt, wir haben in den meisten Fällen nur die eine Hälfte der Korrespondenz und keine Antwortbriefe. Das bedeutet, dass es oft schwierig ist, einzelne, also individuelle Beziehungen zu rekonstruieren. Aber insgesamt erlaubt die Menge an Quellen ganz generell Aussagen über die Art und Weise, wie Freundschaften gepflegt wurden und eben auch, was von Freunden erwartet wurde.
Trotz gewissen Herausforderungen, was die Quellenlage betrifft, kann man aber eigentlich sagen, dass du genug Quellen hast, also eine belastbare Quellenlage, um eben die Funktion von Freundschaften nachzuzeichnen. In deiner Dissertation betonst du aber auch, dass die Inszenierung von Freundschaft ebenso wichtig war wie die Freundschaft selbst. Was meinst du genau damit? Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel ausführen?
Ja, dazu muss man sagen, dass die römische Gesellschaft stark hierarchisch war. Die Position des Einzelnen wurde durch die Geburt sowie durch die Ämter bestimmt, die er ausübte. Und über diese Ämter war es auch möglich, in den höchsten Stand, den Senatorenstand aufzusteigen. Daneben gab es aber auch noch, wenn man so will, weiche Kriterien, die soziale Stellung des Einzelnen ebenfalls beeinflussten. Und dazu gehörten die Freundschaftsbeziehungen, über die man verfügte. Der Rhetoriklehrer Libanius, den ich ihm vorhin gerade erwähnt habe, der gehörte beispielsweise nur zur provinzialen Elite, das heißt, er gehörte nicht dem Senatorenstand an. Es war ihm aber möglich, auch mal einem einflussreichen Beamten zu helfen, der in seiner Heimat stationiert war und der in der sozialen Hierarchie deutlich über ihm stand. Und das konnte er, weil er selbst mit dessen Vorgesetzten wiederum befreundet war. Also Freundschaftsbeziehungen zu einflussreichen Personen konnten die eigene soziale Stellung maßgeblich beeinflussen und eben auch den eigenen Wirkungsbereich ausdehnen. Freundschaftsbeziehungen konnten aber nur in diesem Sinne wirken, wenn sie bekannt waren. Deshalb wurde in der römischen Gesellschaft nicht nur die soziale Hierarchie, sondern auch persönliche Beziehungen inszeniert. Das geschah einerseits in den Städten, bei alltäglichen Begegnungen auf der Straße, wo die Art und Weise der Begrüßung den allen anderen, die gerade auch präsent waren, eben Aufschluss über die Beziehung geben konnte. Man inszenierte das aber auch bei Besuchen und Gastmählern, wo die Reihenfolge der Zulassung und der zugewiesene Platz beim Essen die soziale Hierarchie und auch die Nähe zum Gastgeber widerspiegelte.
Also war sozusagen die Begegnung, die persönliche Begegnung, zentral für die Inszenierung. Das, um nochmals den Vergleich in die Gegenwart zu ziehen, ist heute in den sozialen Medien eigentlich anders. Mit Facebook zum Beispiel können wir unabhängig vom Ort global miteinander in Beziehung treten und so dann auch die Freundschaft eben aufrechterhalten und sie vor allem auch inszenieren. Kann man das so sagen?
Das stimmt, aber es ist nicht nur so, dass heute Beziehungen global inszeniert wurden, auch in der Spätantike wurden nicht nur lokale Beziehungen inszeniert, sondern auch die überregionalen Netzwerke, in die man eingebunden war. Also heute zeigen die Anzahl Freunde auf Facebook oder die Follower auf Instagram, wie vernetzt man weltweit ist. Und in der römischen Gesellschaft erfüllten die Briefe, die man erhielt, diese Funktion. Im Gegensatz zu den heutigen sozialen Medien, wo man quasi mit einem Klick zum Freund oder Follower wird, war das Aufrechterhalten einer Korrespondenz in der Spätantike mit einem beachtlichen Aufwand verbunden. Also translokale Beziehungen wurde, wie ich bereits gesagt habe, über Briefe gepflegt. Es gab aber für Privatpersonen eigentlich keine offizielle Post, sodass Briefe über persönliche Boten transportiert werden mussten. Und auch Briefkästen existierten nicht, also vielmehr eilte man an öffentliche Plätze, wie den Marktplatz, sobald in der Stadt die Kunde umging, dass ein Bote mit Briefen eingetroffen war. Die Übergabe von den Briefen fand dann vor zahlreichen Zuschauern und Umstehenden statt. Es wurde innerhalb der sozialen Elite sehr genau beobachtet, wer von wem einen Brief bekam und wer eben nicht. Und dadurch wurden eben auch diese überregionalen Netzwerke sichtbar und lokal inszeniert. Man konnte diese Netzwerke noch einen Ticken bewusster inszenieren, indem man einen erhaltenen Brief einmal oder mehrmals vor verschiedenen Publikum vorlas. Der Brief war eben dann der Beweis für die Existenz der Beziehung zu einem mächtigen Mann. Libanius, der Rhetoriklehrer, hat beispielsweise einmal einen Brief von Symmachus, einem einflussreichen Senator und Konsul aus Rom, erhalten. Und dieser Brief, der war ihm so wichtig, dass er ihn vom Lateinischen ins Griechische übersetzen ließ. Also in seiner Heimatstadt sprach man Griechisch. Und er beauftragte 3 Freunde, den Brief in der ganzen Stadt herumzuzeigen.
Facebook in Briefen sozusagen. Die Beziehungen und Netzwerke, die du beschreibst, das sind alles Freundschaftsbeziehungen zwischen Mitgliedern der männlichen Elite der spätantiken Gesellschaft. Was bedeutete es aber für Frauen und auch Menschen aus der Unterschicht, Freundschaften zu haben? Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also Menschen aus den Unterschichten waren sicherlich auch in ein Netzwerk von sozialen Beziehungen eingebunden, das für die Bewältigung ihres alltäglichen Lebens zentral war. Aber leider haben wir kaum Quellen dazu. Abgesehen von einigen Zufallsfunden, die sich in Ägypten im heißen Wüstensand erhalten haben, auf Papyri, besitzen wir sonst eigentlich nur Briefe, die ganz bewusst in Briefsammlungen tradiert wurden. Das heißt, die Personen, die die Briefe geschrieben haben, die haben selbst Abschriften aufbewahrt und diese dann entweder selbst noch zu Lebenszeiten oder ihre Freunde oder Angehörigen haben sie posthum veröffentlicht. Diese Briefe, die waren aus stilistischen oder inhaltlichen Gründen bedeutend genug, dass sie immer wieder kopiert wurden und so bis heute erhalten blieben. Wir haben beispielsweise viele Korrespondenzen von bekannten Kirchenvätern, weil die von Mönchen in den Klöstern immer wieder abgeschrieben wurden. Wir haben daneben eben auch Libanius, den ich erwähnt habe. Er war Rhetoriklehrer und seine Briefe haben sich erhalten, weil sein Briefstil in Byzanz für vorbildlich befunden wurde und er für Unterrichtszwecke immer wieder kopiert und tradiert wurde. Die zweite Gruppe, die du ansprichst, die Frauen, die sind deutlich unterrepräsentiert. Wir haben durchaus auch Frauen, die als Korrespondenzpartnerinnen, insbesondere von Bischöfen, auftauchen. Und schriftkundige Frauen der Oberschicht konnten bis zu einem gewissen Grad an den Netzwerken partizipieren. Sie haben sehr wahrscheinlich auch untereinander korrespondiert. Nur wurden diese Briefe leider nicht für überlieferungswürdig gehalten.
Die schlechte Quellenlage, die du gerade angesprochen hast für Frauen und eben auch Mitglieder der Unterschicht, das ist ein Problem, das auch der Frauen- und Geschlechtergeschichte der Neuzeit nicht unbekannt ist. Dein neues Projekt verfolgt nun einen geschlechtergeschichtlichen Ansatz und untersucht Männlichkeitsvorstellungen in Athen im 5. Jahrhundert vor Christus. Ergeben sich hier ähnliche quellentechnische Probleme und wie gehst du im Projekt damit um?
Ja, also für mein neues Projekt und für die Frage nach Männlichkeitsvorstellungen in Athen sieht die Quellenlage eher schlechter aus als bei meinem vorherigen Projekt. Für Athen im 5. Jahrhundert vor Christus haben wir neben Geschichtswerken vor allem Theaterstücke, das heißt Tragödien und Komödien erhalten. Es sind also stark literarisch stilisierte Quellen, die uns zur Verfügung stehen. Individuelle Zeugnisse einzelner Männer, die man in einer modernen Studie auswerten würde, also wie Tagebücher oder auch Briefe, die fehlen komplett. Es gilt deshalb, die verfügbaren Quellen gegen den Strich zu lesen und gerade auch in Theaterstücken auf die Darstellung und Aussagen der verschiedenen Männerrollen, seien das Herrscher, Politiker, Väter oder Sklaven, zu achten. Nichtsdestotrotz stammen alle Aussagen aus der Feder von gebildeten Männern. Das heißt, es ist auch hier schwer, nicht elitäre Männlichkeitsvorstellungen zu rekonstruieren.
Das macht dann wahrscheinlich auch die Quellenanalyse quellenkritisch anspruchsvoll. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr, wenn ich dann das neue Buch zu deinem neuen Projekt lesen kann. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich dir gerne noch unsere letzte Frage stellen. Was denkst du, mit was für Herausforderungen bist du heute als Historikerin konfrontiert?
Also eine neue Entwicklung, die ich mit etwas Sorge beobachte, ist eine Ideologisierung, die in den Classics in den USA ziemlich akut ist und die auch schon in England angekommen ist. DozentInnen werden angehalten, Triggerwarnungen vor antiken Texten anzubringen, die Gewaltszenen beinhalten oder Gedichte mit entsprechenden Szenen auch entsprechend zu kürzen. Und die DozentInnen sollen sich auch explizit von den Inhalten distanzieren, die nicht den heutigen Moralvorstellungen entsprechen. Als Historikerin verstehe ich es als meine Aufgabe, mich nicht nur mit dem auseinanderzusetzen, was angenehm ist, sondern gerade auch mit dem Unangenehmen. Natürlich in der Hoffnung, dass sich das in der Gegenwart nicht wiederholt. Und als Dozentin möchte ich auch meine Studierenden zur kritischen, aber unzensierten Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anregen.
Und genau deswegen ist es ja auch zentral, dass Sie eben lernen, solche aus heutiger Sicht problematische Quellen auch einzuordnen. Vielen Dank, Seraina, für das sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.